Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und heute zu Gast ist ein Partner im Private Equity Bereich, der seit ungefähr 10 Jahren überwiegend in Deal-by-Deal-Strukturen unterwegs ist. Nach Stationen bei anfänglich der Sparkasse, Patrimonium und der KPMG begleitet er heute als Partner bei Koi Partners mittelständische Unternehmen bei Nachfolgelösungen, Wachstumsphasen und der strategischen Weiterentwicklung. Wir sprechen heute über Dealstrukturen abseits der üblichen Private-Equity-Logik, Herausforderungen in der Portfoliosteuerung und über die Kunst, Komplexität auf das Wesentliche zu reduzieren. Und damit ganz herzlich willkommen, Julian Kohl.
Herzlichen Dank.
Ja, du warst auf der Eigenkapital- und Fremdkapitalseite schon unterwegs. Wir haben gerade eben auch gehört, dass das Ganze mal in der Sparkasse seinen Lauf genommen hat. Erzähl uns mal ein bisschen zu deiner Vita. Was hat dich geprägt in den unterschiedlichen Stationen?
Ja, ich glaube, das Thema Finanzen hat mich schon immer so ein bisschen geprägt oder schon sehr früh. Und ich weiß, in meiner Kindheit, da hat meine Mutter dann gesagt, ja, machst du mal was Anständiges, machst du was Richtiges, gehst in die Bank, die wird es auch immer geben. Habe mich dann entschieden, quasi zur Sparkasse zu gehen und dort ein duales Studium zu absolvieren. War irrsinnig spannend, irrsinnig lehrreich. Da mit vielen Unternehmern zu tun gehabt, gerade auch mit dem Fokus auf das Thema Firmenkundengeschäft. Durfte dort letztlich das Thema Bankgeschäft einmal von Pike auf mal sehen und gleichzeitig mit dem Studium kombinieren. Und habe danach eine Station eingelegt bei der Patrimonium AG, dort im Bereich Private Debt. Die Patrimonium AG war mit einer der damaligen Pioniere, würde ich jetzt sagen, gerade in dem Bereich Mezzaninkapitalfinanzierung in der Dachregion. Und dort durfte ich mit zwei Kollegen ein sehr umfangreiches Portfolio von knapp 500 Millionen AOMs dann mitbetreuen. War irrsinnig lehrreich, da habe ich nochmal richtig Tiefe bekommen, das Thema Finanzen, Zahlen, Analyse, gerade auch nochmal aus der Risikosicht heraus. Und bin dann aber nochmal einen Schritt weitergegangen, bin zur KPMG in die Transaktionsberatung, habe das noch eine Weile lang gemacht. Wollte mal den Deep Dive haben, ne? Wenn du nochmal ein tiefer eingraben möchtest in das ganze Thema Zahlen, Strukturen und so weiter. Wo gehst du hin zu den Big Fours? KPMG war es am Ende. Und das habe ich auch nochmal eine Weile lang gemacht und dann bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann zum Ende ein Projekt hatte mit einem Unternehmer. KPMG ist auch bekannt, eher größere Firmen zu betreuen. Also hat sehr viel mit Konzernen zu tun oder größeren Strukturen. Eines meiner letzten Projekte war aber mit einem eher mittelständischen Unternehmer, was ich sehr spannend fand, den Pragmatismus, den die Persönlichkeit auch an den Tag gelegt hat, auch das Projekt letztlich geformt hat. Und da habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, okay, lass mal den nächsten Step gehen. Ich wollte schon mal auf die Eigenkapitalseite, bin in 2016 dann am Ende zu COI Partners gekommen und wie gesagt schon seit 2016 quasi dort im Team und darf alle möglichen Arten von Transaktionen, Branchen, Industrien und Themenstellungen betreuen und mit nach vorne entwickeln.
Sehr, sehr spannend. Zu COI wollen wir gleich sprechen. Was hat dich in den ersten 2, 3 Stationen so am meisten geprägt? Gab es irgendwelche Ereignisse, die besonders hängen geblieben sind, die dich geformt haben?
Ja, also ich glaube, geprägt haben mich alle Stationen in irgendeiner Form. Also ich habe jetzt nie irgendwelche Stationen angestrebt, ohne eine Ratio dahinter zu haben. Also es war schon irgendwie ein Entwicklungsstep one after another, ne? Dann machst du mal das eine, dann machst du das nächste und der nächste Step macht dann wiederum auch Sinn. Aber ich glaube, gerade schon in Anfangsphasen im Banking fing schon an, dass das Thema auch gewissermaßen Respekt für, sage ich jetzt mal, Zahlen, Geld, Investitionen sich auch entwickelt haben. Ich weiß noch, in den ersten Wochen, als ich dort anfing, war ich dann im Betrieb quasi in der Bank drin, durfte dann auch mal erste Internet-Transaktionen tätigen mit ganz, ganz vielen Nullen hinter der Zahl. Ich kann mich bis heute noch erinnern, wie nervös ich da war. Ja, kein Fehler zu machen. Also jede Transaktion hat auch gefühlt 5 Minuten gedauert, um sicher zu gehen. Und auf der anderen Seite hatte ich aber dann auch Erlebnisse, gerade im Sanierungsbereich, wo ich dann auch mit dabei sein durfte, wo ich dann erleben durfte, wie auch unternehmerisches Missgeschick dann letztlich auch zu Schicksalsschlägen führt, wo dann gestandene Persönlichkeiten aufgrund von exogenen Faktoren dann auch gescheitert sind. Und ich glaube, dass das Bild schon in der frühen Phase zu bekommen und einen gewissen Respekt zu haben, es sind nicht nur Geld in dem Sinne, es ist eine gewisse Energie der Wirtschaft, die da fließt, die auch einen gewissen Impact hat. Und die Entscheidung, die du da triffst in der Wirtschaft oder auch als Investor oder auch als Bank, hat auch einen gewissen Impact auf die Schicksale der Menschen.
Und mit der Prägung bist du dann ins Private Equity Geschäft eingestiegen, eben zu COI in 2016. Wie kam der Schritt? Was waren da so die Erwartungen, die dahinter standen?
Ich glaube, das Thema dieses Schrittes waren vor allem, dass ich irgendwann mal dieses Beraterdasein auf Projektbasis zu arbeiten, also man deshalb immer so ein Ceiling erreicht hatte. Das machst du mal 2 Jahre und schon so im dritten Jahr habe ich dann schon gemerkt, irgendwie, es ist ein bisschen repetitiv und ich hatte nicht so das Gefühl, sag mal, volle, wie soll ich sagen, Zurechnung zu haben für die Projekte, für die Zeit, die man letztlich investiert. Man weiß nie so recht, werden die Sachen auch umgesetzt, werden sie nicht umgesetzt. Man macht wunderbare Papiere, man steckt seine Lebenszeit da wirklich rein, sein Herzblut auch in die Projekte, arbeitet vielleicht auch mal deutlich länger als 9-to-5, gelinde gesagt. Und dann ist das Projekt vorbei und du weißt eigentlich nicht so wirklich, was damit passiert. Ja, das war sicherlich mit der Kerntreiber, als auch dieses letzte Projekt, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Unternehmer, der dann nochmal für mich so einen Hebel umgelegt hat und gesagt hat, eigentlich willst du woanders hin. Du willst im Prinzip irgendwo, wo du ein symmetrisches Profil hast. Ne? Du kannst Einfluss nehmen, du kannst Verantwortung übernehmen, du kannst dich da weiterentwickeln und auf der Equity-Seite als Investmentmanager ist das halt irrsinnig spannend, ne? Aber natürlich hat alles, hat jede Münze 2 Seiten. Das ist so, ne? Wenn man vielleicht als Berater ein Projekt hat, es gibt vielleicht eine etwas busy Phase, dann ist es auch abgeschlossen und dann hast du auch wieder, sag mal, Ruhe im Kopf und kannst vielleicht auch mal beruhigt in den Urlaub gehen, ist es auf der Equity-Seite nicht zwingend der Fall. Das ist eher nochmal ein Marathon, vielleicht mit vielen Sprints dazwischen drin.
Das heißt, es war ein Steilstart dann 2016?
Ja, also es war ein sehr lehrreicher Steilstart, muss ich sagen. Ich war nicht damals deutlich kleiner bei COI Partners. Als ich gestartet bin, waren gleich 6 oder 7 Leute in Summe. Da waren es 3 Deal-Team-Partner und meine Wenigkeit. Da kann man sich vorstellen, wie dann die Tasks letztlich auch auf mich zugekommen sind. Irrsinnig steile Lernkurve, aber auch ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Verantwortung übernommen, was sag mal, auch sehr, sehr prägend war am Ende.
Gab es da besondere Momente oder meinst du allgemein über die ganze Zeit hinweg?
Es war so gefühlt die ganze Zeit allgemein. Es waren viele Themen, muss man sich ja vorstellen. Wir hatten auch damals schon einige Portfoliogesellschaften und haben neue Deals gemacht und das Team war doch recht klein für das, was man dann eigentlich geleistet hat. Also auch sehr, sehr intensive Zeit. Wir haben bei den Portfoliogesellschaften wirklich ja rundum alles betreut, wenn es darum ging, auch Finanzierungsrunden mitzugestalten, es darum ging, neue Banklinien zu verhandeln, wenn es darum ging, irgendwie strategische Weiterentwicklung, wenn es darum ging, auch auf der Finanzseite vielleicht Projekte zu implementieren und Transparenz reinzubekommen. Also die Aufgabenstellungen waren oder sind bis heute so dermaßen vielfältig, dass man da sicherlich eine sehr, sehr steile Lernkurve hinlegen kann.
Jetzt seid ihr, so wie ich es verstanden habe, überwiegend in sogenannten Deal-by-Deal-Strukturen unterwegs, wo du auch, wie ich es auch verstanden hatte, der Meinung bist, dass die besonders heute sehr, sehr gut funktionieren können. Hol uns gerne mal kurz ab, was Deal-by-Deal in der Praxis bedeutet und warum das heutzutage so gut funktionieren kann.
Ich glaube, Deal-by-Deal-Investments, das lag bei COI schon immer in der DNA. Das haben wir schon mal gemacht als Core-Thema. Und warum glaube ich, dass das heute sehr gut funktioniert oder auch wahrscheinlich noch vielleicht viel besser als in der Vergangenheit? Deal-by-Deal-Investments, nur ganz kurz, um das abzuholen, ist im Prinzip Man hat ein Single Target, ein Investment, eine Firma und das kauft man letztlich über ein SPV, was wie eine Art eigener Fonds ist, was dann wiederum hinten dran ein Single Set oder ein Single Pool of Investors hat. Und das kannst du dann natürlich dann unterscheiden. Also wenn du dann irgendwie so drei Targets dann hast, hast du ja auch entsprechende drei unterschiedliche Pools an Investoren drin, die du da letztlich dann auch betreust. Also theoretisch legst du jedes Mal einen neuen Fonds auf, ne? Also so kann man es wahrscheinlich sagen. Und warum klappt das denn heutzutage meines Erachtens besser oder warum ist es interessanter heutzutage? Ich glaube, die Zyklen sind einfach deutlich volatiler geworden. Also wenn man sich das mal anguckt, die letzten 10, 20 Jahren kommen wir eigentlich von Krise zu Krise. Es sind nicht mehr diese Zyklen wie in der Vergangenheit, wo wir gesagt haben, mit einem dicken Daumen so 7 bis 10 Jahre kommt dann wieder eine Krise, dann kommt wieder ein exogener Faktor, der das Ganze umwerfen kann. Da hast du vielleicht auch früher auf eine 7-Jahres-Frist an Investments getätigt, hast du kalkuliert und geplant und hattest zumindest mal irgendwo auf Basis exogener Faktoren eine gewisse Stabilität in dem Geschäftsmodell drin. Ich glaube, diese Phase ist einfach vorbei. Man sieht es jetzt allein die letzten, ich sage jetzt nur 5 Jahre, das reicht schon, um zu sehen, wie viel Volatilität wir letztlich haben. Und mit die bei den Strukturen hat man einfach mehr Flexibilität, auf die Bedürfnisse der Firmen einzugehen. Ne? Also ich nehme jetzt mal ganz ganz konkret zwei Beispiele. Eine klassische Nachfolgelösung, die braucht Zeit, um sie umzusetzen. Man braucht Flexibilität, um sie umzusetzen. Man muss ein sinnvolles C-Level-Management oder ein passendes C-Level-Management implementieren. Man muss vielleicht auch die Finanzierungsstrukturen anpassen. Man muss Prozesse und Strukturen anpassen, damit sie dann am Ende auch investorentauglich sind. Und die Überführung von einem unternehmergeführten zu einem managementgeführten Unternehmen ist etwas, was, glaube ich, viele von der Zeit- und Aufwandsschiene massiv unterschätzen. Und spannenderweise, ich habe erst vor kurzem mit einem Evergreen Fund im Ausland gesprochen, der selbst mal ein Closed-End, also im Sinne von ein Term-Fund war, der letztlich klassisch PE nach 5, 6, 7 Jahren geexitet hat, der selbst schon vor 10 Jahren auf die Idee gekommen ist, naja, das kann vielleicht ein bisschen knapp werden, die Themen in der Zeit, in dem Zeitfenster letztlich sauber umzusetzen. Und was wir dann tun, ist tatsächlich bei jeder einzelnen Beteiligung wirklich eine individuelle Struktur auch zu stricken. Wir sind da jetzt nicht getrieben. Wir machen gerne auch früher Exits, gerne auch auf 3 oder 4 Jahre, sehr gerne. Aber wenn es auch mal 6, 7 oder 8 Jahre dauert, dann können wir das genauso abbilden. Das ist auch nicht das Thema. Es ist immer eine Frage der Expectation Management und dann auf der Basis eine sinnvolle Struktur aufzustellen. Ne? Ob jetzt auf der Finanzierungsseite oder am Ende auch im Sinne von Nachfolgekonzept zu arbeiten, welche Projekte bis in welchen Zeitfenstern, bis wann, in welchem Umfang umgesetzt werden, um einfach das Ganze auch stabil in die nächste Phase zu überführen.
Wenn du sagst, also flexibler, interessanter, dann meinst du ja immer im Vergleich zu klassischen Fondsstrukturen wahrscheinlich. Gibt es da irgendwelche klassischen Irrtümer, die klassische Fondsstrukturen mit sich bringen?
Ich glaube, das Thema klassische Fondsstrukturen haben genauso ihre Daseinsberechtigung wie jetzt auch die bei Deal Investments. Ich glaube, generell über das Thema Private Equity, das ist, glaube ich, das große Thema, was wahnsinnig wichtig ist und unsere Volkswirtschaft einen enormen Beitrag leisten kann. Ob es denn in der klassischen Fondsstruktur ist oder in der DIY-Ansatz, ist aus meiner Sicht erstmal zweitrangig. Wo es dann spannender wird, ist tatsächlich bei unternehmerischen Persönlichkeiten oder Investoren, die dann sagen, ich bin schon irgendwo in diversifizierten Fonds investiert, also klassischen PE-Fonds, und ich möchte nochmal für mich selbst ein eigenes Portfolio zusammenstellen an Direktbeteiligungen, weil ich da irgendeinen Spin dazu habe, weil ich vielleicht emotional verbunden bin zu einigen Themen, weil ich das vielleicht brauche als spezielle Asset Allocation, wo ich vielleicht overallocated bin in einem gewissen, vielleicht ein Buyout-Segment über Fonds und ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen im Growth-Segment vielleicht ausbauen und auch damit die Flexibilität am Ende der Investoren bei einem gewissen Volumen auch, sag mal, individuelle Lösungen zu stricken. So. Und ich glaube, das kann halt der klassische Fonds in dem Sinne nicht. Der hat entsprechend ein Korsett, eine Regulatorik dahinter, wo bei der Auflage des Fonds eine gewisse Strategie versprochen wird, ein gewisses Zeitfenster versprochen wird, eine gewisse Renditeerwartung versprochen wird. Und dann muss man sich letztlich auch in diesem Rahmen oder in diesen Leitplanken dann letztlich auch nach vorne bewegen, während wir da deutlich freier sind, im Deal-by-Deal-Ansatz zu agieren und dann auch je nach Marktphase die passenden Deals zu finden. Also wenn man dann natürlich einen Themenfonds aufsetzt im Private Equity Segment und sagt, ich möchte mich jetzt auf Industrie XYZ fokussieren Und ich möchte da ein Portfolio zusammenstellen, weil das total spannend ist. Das kannst du machen, das kann auch funktionieren. Es ist aber natürlich deutlich schwieriger, sehr gute Deals, vielleicht in einer Nische, vielleicht in einem sehr engen Segment, in der richtigen Phase zu finden. Wenn wir bei Deal by Deal, beim Deal-by-Deal-Ansatz letztlich sehr frei sind, passende, spannende Transaktionen zu machen und Industrien auch zu erkunden, die vielleicht außerhalb des klassischen Mainstreams sind.
Das ist ja auch das Ziel von dem Podcast, so ein bisschen die Unternehmern auch die Branche näher zu bringen. Also sprich auch das Thema externe Nachfolge näher zu bringen, weil das ja unter Umständen auf viele, oder nicht unter Umständen, es kommt tatsächlich auf viele Unternehmer in den nächsten Jahren ja zu, das ganze Thema. Wie würdest du eine gute Nachfolgelösung definieren? Die ist immer individuell, fair enough, aber gibt es so ein paar Faktoren, wo du sagst, das ist jetzt einfach eine gute Nachfolgelösung?
Ja, also ich glaube, ich finde das Thema Nachfolge irrsinnig spannend. Ne? Das Thema ist ja schon seit 10 oder 15 oder 20 Jahren in aller Munde. Die große Welle, die kommt, spüren tut man sie zum Teil, vor allem in kleineren gewerblichen Segmenten. Aber gerade bei uns, wir schauen uns gerne Firmen an, die mal mindestens 10, 20 Millionen plus Umsatz haben und dann nach oben relativ weit offen. Da sieht man die guten Firmen in dem Sinn jetzt noch nicht in dem Maße. Aber wenn wir natürlich dann in Gespräche gehen und da spannende Targets finden, kommt eine gute Nachfolgelösung aus meiner Sicht dann zustande, wenn man sehr transparent und sehr frühzeitig kommuniziert. Ich bin kein Fan davon, irgendwie zu viele lose Enden zu lassen, der Transaktion zu machen und dann stehst du da und dann gucken sich alle mit großen Augen an und sagen, das habe ich mir aber nicht vorgestellt. Warum wir eigentlich im Team sehr sensibilisiert sind, schon frühzeitig uns sehr viele Gedanken zu machen, noch bevor wir ein NBO auf den Tisch legen, haben wir schon Gedanken, Red Flags, Themenstellungen, Projekte auch irgendwo im Sinn, die wir in der Zukunft brauchen oder umsetzen möchten, um die Firma nachhaltig in die nächste Generation zu überführen oder eine sinnvolle, vom Unternehmer zu einem externen Management geführten Unternehmen auch zu realisieren. Und ich glaube, das ist das große Thema, sehr frühzeitig, sehr auf Augenhöhe fokussiert mit dem Verkäufer, mit dem Unternehmer, den wir auch sehr gerne rückbeteiligen, auch zu kommunizieren und zu sagen, was man plant, was möchte man machen und was möchte man damit bezwecken. Und natürlich wird es dann immer wieder auch einen Cultural Clash geben, muss man auch ehrlicherweise sagen. Die Unternehmer waren sehr erfolgreich, die haben oftmals über Jahrzehnte hinweg ein Werk erschaffen, was anderen vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Aber das haben sie auch gemacht, weil sie Unternehmer waren, genauso agiert haben, wie sie agiert haben. Das heißt aber nicht, dass unbedingt ein externer Manager im Rahmen einer Nachfolgelösung das genauso hat, kann oder genauso das Bauchgefühl hat für die richtigen Maßnahmen, für die Kunden, für die Mitarbeiter und für die Prozesse in der Firma. Und da brauchst du dann in der Regel Strukturen. Und das ist dann doch manchmal ein intensiverer Austausch und Prozess, um da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was aber am Ende, glaube ich, der einzige sinnvolle Ansatz ist, um das erfolgreich zu machen und dann nicht, damit gegen die Wand zu fahren.
Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt übernehmt, ist das dann in der Regel logischerweise eine Mehrheitsbeteiligung an dem jeweiligen Unternehmen? Würden die Unternehmer dann in der Regel auch rückbeteiligt oder wird direkt ein neues Management reingesetzt oder gibt es keinen Regelfall? Wie ist es?
Also wir sind jetzt gerade mit unserem Deal-by-Deal-Ansatz auch recht flexibel. Ne? Also wir machen Minderheiten außer Mehrheitsbeteiligungen. Wir sehen Minderheitsbeteiligungen auch nicht unbedingt so kritisch in dem Sinne, wie es vielleicht manche andere Private Equity Player sehen. Synthetisch kannst du wirklich so viel abbilden und abdecken, dass du das quasi einer Mehrheitsbeteiligung irgendwo gleichstellst, fast gleichstellst. Natürlich ist es immer noch ein bisschen, nachrangig zu einer Mehrheitsbeteiligung in dem Sinne. Aber wir versuchen dann eher im Prinzip immer auf der Vertrauensbasis dann mit den Unternehmern zusammenzuarbeiten. Wenn es eine Minderheitsbeteiligung ist, ist es ganz wichtig, setzen wir aufs Management. Also da ist das Management key. Ja. Da müssen wir überzeugt sein, dass die am Ende wirklich auch Mehrwert schaffen können mit dem investierten Kapital und wir da wirklich ein gutes Gefühl haben am Ende. Bei den Mehrheiten sind wir auch bereit, Nachfolgelösungen zu machen. Also das ist auch kein Thema. Es braucht dann aber in der Regel immer auch eine Übergangszeit von in der Regel 2 oder 3 Jahren, wo die Unternehmer auch noch mit an Bord bleiben. Und so eine Twitter-Funktion, die ich inzwischen auch als sehr, sehr spannend achte, ist gerade zu sagen, vielleicht auch im Rahmen einer Nachfolgelösung auch zunehmend zu überlegen, ob man nicht vielleicht einen Investor, einen Private Equity Investor als Minderheitsgesellschaft damit reinnimmt, der einem hilft, das Ganze auf eine Perspektive von 5 oder 6 Jahren gemeinsam exit-ready zu machen, es auf die nächste Stufe zu bringen und eigentlich die Arbeiten, die man im Zweifel nachgelagert machen würde, also ein Unternehmer verkauft, vielleicht 75, 80 oder 90%, dass man die vorgelagert macht und der Investor letztlich, sagen wir, schon frühzeitig in der Firma drin ist dadurch.
Mhm. Verstanden. Jetzt hattest du vorhin auch kurz mal erwähnt, dass du auch in herausfordernderen Situationen eingebunden warst, hast du die ein oder andere Insolvenz mitgemacht. Was kann man denn in solchen Krisensituationen am besten tun, wenn das Portfoliounternehmen in so eine Lage gerät?
Ja, also ich glaube, das ist sicherlich eine besondere Situation. In den letzten Jahren waren halt auch Krisenjahre und wir waren ein kleines Team. Also entsprechend, wie so oft, gilt das Pareto-Prinzip. Oftmals sind 20% der Firmen, nehmen 80% an Kapazitäten ein. Das ist so. Dann musste aber im Prinzip sehr nah dran sein, sehr intensiv dabei sein. Und muss man sagen, haben sich unsere Portfolios in der Vergangenheit relativ gut entwickelt. Klar, wir waren jetzt auch nicht verschont von Ausfällen, das ist so. Aber gerade durch die Krisen hindurch haben wir es auch geschafft, einzelne Geschäftsmodelle wirklich auch komplett zu drehen. Also Krise als Chance sehe ich als ganz, ganz wichtiges Motto am Ende, so ein Mindset-Thema am Ende. Wo in der Vergangenheit auch C-Level-Manager zum Teil auch resigniert haben, weil sie einfach 10 Jahre lang nur Sunshine gesehen haben, aber nie wirklich eine Krise in dem Sinne oder schon vergessen hatten, Thema Finanzkrise oder Dotcom-Bubble, was wir in den Jahren davor hatten. Und da vor dem Hintergrund dann das richtige Mindset an den Tag zu legen und Dinge auch komplett neu zu denken. Also wirklich weg von, das haben wir ja schon immer so gemacht, aber das war doch schon immer so, wir können das doch nicht. Und einfach mal zu überlegen, wie würde ich denn eine Firma aufbauen, wenn ich sie jetzt neu aufbauen müsste? Wie würde sie aussehen? Mal so ein Sollkonstrukt mal zu definieren, zu sagen, wie komme ich jetzt von A nach B? Was müsste ich dafür tun? Und dann mit einem kühlen Kopf an die Sache rangehen, weil auch das passiert in einer Krisensituation auch nicht overnight. Das ist so. Aber wenn die Gesellschaft es hergibt, wenn der Markt es hergibt, dann kann man genau solche Projekte sehr massiv, gerade in eher volatileren Zeiten sehr gut umsetzen.
Und du brauchst ja die passenden Führungskräfte dann dazu, ne? Also ja. Passung, Management zu Unternehmenssituationen spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle.
Ja, das ist so. Das ist mit das Kernthema und ich glaube, jeder in der Branche spürt das Thema auch oder hat mit diesem Thema zu tun. Es wird wahrscheinlich keiner sagen, dass das Management keinen wesentlichen Faktor am Erfolg oder Misserfolg einer Firma hat. Und ich bin inzwischen auch zur Überzeugung gelangt, es gibt einfach nicht den richtigen Manager. Es gibt nicht den richtigen Manager für jede Unternehmensphase. Ich stelle mir das immer ich erkläre es immer so ein bisschen bildlich wie so ein Fußballfeld. Ne? Du hast da vielleicht den CEO, der ist ein bisschen der Spielmacher, der irgendwie im Mittelfeld im Prinzip koordiniert. Dann hast du vielleicht noch CEO und CFO irgendwie in der Flanke. Die machen die Flanken nochmal die Bälle rein. Und dann hast du vielleicht einen Chief Sales Officer, der am Ende vorne die Tore schießt und hinten im Worst Case aus dem Torwart, der den Chief Restructuring Officer darstellt. Jetzt in dem Zuge kann das Ganze natürlich wunderbar harmonisiert werden und alle wunderbar eingespielt werden und jeder kann flanken und jeder kann verteidigen, da seine Stärken ausspielen, wo er es kann. Was du aber niemals machen wirst, ist zum Beispiel den Torwart gegen den Stürmer austauschen. Das wird nicht funktionieren. Also, dass ein Restrukturierer auf einmal zu jemandem wird, der, also im Mindset ein Restrukturierer ist, jemand wird, der einen Case in einem Sales-Driven Growth Path nach vorne treibt, ist ja unwahrscheinlich. Ne? Kannst zum Beispiel auch die gleiche Firma nehmen und du nimmst all diese Charaktere und sagst, erstellt mir mal bitte eine Planung dieser Firma. Du wirst von allen diesen Charakteren eine komplett unterschiedliche Planung erhalten, mit unterschiedlichen Aussagen und Annahmen, was am Ende nur deren Mindset und Ambition am Ende widerspiegelt. Der Restrukturierer wird eher, sag mal, maintainen, der wird versuchen, das Ganze stabil zu halten und sich eher auf das Downside-Risiko fokussieren, während vielleicht der Chief Sales Officer sich eher auf das Thema Sales Upside und du wirst vielleicht einen eher exorbitanten Hockeystick sehen, ne, in die Richtung. Und die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen.
Kam es dann auch schon vor in der Vergangenheit, dass ihr Manager bewusst ausgetauscht habt, wenn sich die Unternehmenssituation geändert hat?
Das kann, ja, das ist so, das muss man auch ehrlicherweise so sagen. Es ist, die Unternehmen entwickeln sich auch in unterschiedlichen Phasen. Ne? Sie kommen teilweise von auch stabilen Situationen heraus, wo ein Manager lange Zeit auch das Ganze stabil gemanagt hat. Ich sage jetzt in diesem Sunshine-Umfeld und dann kommt eine exogene Krise. Da kann natürlich jemand dann auch recht schnell verloren sein oder überfordert sein. Klar kann man dann überlegen, kann man das Ganze mit interimistischem Know-how ergänzen oder vielleicht anderweitigem Perm-Know-how ergänzen. Aber das funktioniert natürlich auch nicht immer. Und umgekehrt können sich natürlich auch Firmen aus einer Krise heraus entwickeln, aber vielleicht können die Manager dann auf einem gewissen Level dann einfach auch den nächsten Schritt nicht machen. Ne? Gerade du kannst vielleicht einen Spielführer haben, der ein bisschen defensiver ist. Den kannst du dann vielleicht auch in die Offensive ein bisschen entwickeln, aber der wird jetzt nicht unbedingt Schützen werden, zum Stürmer werden. Oder das ist nochmal ein längerer Pfad. Und umso länger die Leute halt in ihr Mindset eingefahren sind, umso weniger flexibel sind sie auch im Zweifel, sich da auf die neuen Situationen einzustellen. Ich spreche jetzt sehr generalistisch, ne? Das soll jetzt auf gar keinen Fall jetzt bedeuten, es gibt nicht die Leute, die da mal sehr flexibel und agil unterwegs sind, aber die sind tatsächlich relativ schwer zu finden und man muss halt mal gucken, passt die Persönlichkeit, passt die Person, passt der Background und das Industrie-Know-how am Ende zu der entsprechenden passenden oder zu der entsprechenden Situation, die man halt vorfindet.
Mhm. Das bringt uns schon so ein bisschen auch zu dem Thema Führung bzw. Führungsverhalten. Aus den Vorbereitungen habe ich auch mitgenommen, dass du sagst, lieber eine harte Ansage machen, aber dann auch konsequent dazu stehen bzw. sie dann auch umzusetzen. Das ist wahrscheinlich in jeder Unternehmenssituation entscheidend. Oder wo steht für dich dieses Statement?
Ja, ich glaube, es betrifft jede Unternehmenssituation, aber es ist, ich sag mal so, man muss sich das so vorstellen, eine Unternehmung ist ein lebendes Konzept. Es sind viele Menschen, viele Bedürfnisse, viele Skillsets, die letztlich in einer Unternehmung unterwegs sind. Und optimalerweise entwickelt sich alles irgendwo zum Guten, wächst positiv, verbessert sich. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass letztlich in einer solchen Entwicklung, man kann den Menschen ja nicht in den Kopf gucken, sich natürlich auch Rahmenbedingungen ändern. You never know. Challenges privat, Challenges beruflich, Challenges whatever, gesundheitlich, kann ja alles passieren. Man kann viele Manager oder auch Leute in die Richtung entwickeln und das ist auch unser Ansatz, den wir so im Team auch fahren, da sind wir auch sehr sensibilisiert dazu. Also sagen, okay, wir versuchen eine gute Einschätzung zu bekommen, die bestmögliche Einschätzung, klar, mit der Prämisse, wir können keinen Kopf gucken, das kann keiner. Und selbst wenn man psychologische Tests macht und alles Mögliche, auch dann gibt es immer noch einen sehr, sehr großen Grad der Ungewissheit. Aber dann doch irgendeine Hypothese aufzustellen, wie weit kann es gehen, wie weit sind die Leute bereit. Wo es dann kritisch wird mit dem Thema vielleicht harte Ansagen oder auch das Thema Expectation Management, wenn das nicht erfüllt wird, wenn es dann irgendwann mal ins Negative umschiftet. Es ist ein ganz menschliches Verhalten, dass man möglicherweise am gewissen Punkt irgendwann mal in eine Überforderung kommt, dann möglicherweise in eine Verteidigungshaltung kommt und dann möglicherweise noch in eine destruktive Haltung übergeht, was destruktiv für alle Stakeholder oder auch die Firma selbst noch sein kann. Und dann ist dann schon der Punkt, wo man sagen muss, da müssen Entscheidungen auch getroffen werden und im Zweifel auch schneller als langsamer.
Mhm, verstanden. Zweite Frage zum Thema Führung, Spannungsfeld, Vertrauen versus Kontrolle. Die Dinge, die du jetzt gerade eben gesagt hast, die bergen ja auch eine gewisse Komplexität, glaube ich. Lässt man die Leute jetzt laufen? Kontrolliert man alles? Ich meine, jetzt seid ihr als Investor irgendwo beschränkt, was Kontrolle angeht, beziehungsweise könnt ihr auch nur irgendwo euer Overall Guidance reingeben. Aber ja, wie, das sind ja doch sehr, sehr komplexe Sachverhalte und wie spielt ihr das Thema Vertrauen und Kontrolle? Du bist jetzt ja so ein Geschäftsführer, der so eine Firma führt, jetzt auch nicht irgendwie jeden Schritt kontrollieren, aber musste vielleicht dann doch mal irgendwo auch klar sagen, so nicht weiter. Wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, also wir versuchen tatsächlich mal mit dem Vertrauensvorschuss auch zu arbeiten. Also wenn wir jemanden einstellen, wenn wir jemanden in diese Position bringen, dann haben wir natürlich immer die positive Hypothese, dass das wird ja passen, das Skillset ist da, die Vertrauensbasis ist da und das ist natürlich das Thema Kommunikation irrsinnig wichtig. Und gerade natürlich die ersten Monate, es ist natürlich immer eine Findungsphase, muss man auch jeweils sagen. Man versteht in der Kommunikation, wie der Counterpart letztlich so ein bisschen tickt. ist er eher autonomiegetrieben, brauchte mehr Freiheit, brauchte mehr Spielräume, möchte mehr selber entscheiden, ist er selbstgetrieben. Und selbstgetrieben im Sinne positiv, ich möchte entwickeln, ich möchte shapen, ich möchte Themen voranbringen. Oder ist er eher vielleicht eher ein defensiverer, passiverer, nach dem Motto, der braucht die Guidance von externen, von der Investorenseite, in welche Richtung er letztlich auch gehen soll. Vielleicht brauchst du auch entsprechende Kapazitäten oder externe Ressourcen, kann ja alles sein. Warum wir in der Regel immer sehr früh auch da Expectation Management betreiben und sagen, wenn es Bedarf gibt, wenn du irgendwas benötigst, sag uns, was es ist und wir reden darüber. Also wir versuchen auch unsere Ziele ganz klar zu kommunizieren. Klar, wir sind Private Equity Investor. Auch wir setzen auf Wachstum, wir setzen auf Wertsteigerung für unsere Investoren, aber auch um das Thema letztlich auch Personal oder Arbeitsstellenaufbau, Unternehmenserhalt, Unternehmensentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Unternehmung. Diese Ziele sind für uns alle wichtig und da wollen wir hin. Und wenn dann natürlich, sag mal, das Vertrauen in diesem Prozess irgendwann mal leidet, und es kann gut passieren, das ist nicht unüblich, weil Menschen auch mal vielleicht auch ihre eigene Agenda irgendwann mal entwickeln, dann muss man drüber sprechen. Da muss man drüber sprechen und dann können auch mal die Zügel im Zweifel ein bisschen enger sein. Gerade das Thema Kontrolle, weil du es erwähnt hast, wann brauchst du denn vor allem mehr Kontrolle? Genau dann, wenn mal so ein Vertrauensbruch langsam, oder wenn es mal anfängt, das Vertrauen zu bröckeln, dann wirst du langsam alerted. Dann hast du erstmal die rote Flagge, die gelbe Ampel, dann kommst du vielleicht nochmal eine Red Flag hier und da mal auf, wo du sagst, aber noch nicht Mission Critical. Und dann fängst du es langsam einzuwerten und dann fängst du auch das Thema Kontrolle quasi auch deutlich stärker zu spielen. Mhm.
Ja, man merkt, da ist viel Erfahrung hinten dran, sehr, sehr viel gesehen wahrscheinlich. Jetzt bist du mittlerweile ja Partner bei COI, also damals als Investment Manager eingestiegen, hast dich quasi zum Partner hochgearbeitet. Jetzt wird mancher Außenstehender wahrscheinlich sagen, jetzt hast du alles erreicht. Was kommt noch bei Julian Kohl?
Ich glaube, man hat nie, also alles erreicht ist, glaube ich, spannend. Wenn man natürlich nur Titel jagt, ist es, mag das vielleicht sein. Das war aber nie jetzt mein persönliches Ziel. Also was mich dann immer doch getrieben hat, war diese persönliche Selbstentwicklung. Ich habe irgendwann mal in der Schulzeit für mich dann, ich war jetzt nicht nie der sehr ambitioniert, sagen wir es mal so rum. Oder ich habe auch ganz schwer getan mit dem Thema, auch dann Dinge auswendig zu lernen. Und habe mir dann auch mal gesagt, okay, du musst die Dinge verstehen, damit es dir möglichst einfach im Leben ist und du dann immer besser wirst und hoffentlich dann irgendwann aus diesen Effizienz- und Effektivitätsgewinnen dann auch die Früchte ernten kannst. Und ich glaube, das war immer so ein bisschen der Antriebsfaktor. Und es gibt kaum eine Branche, die spannender ist als wahrscheinlich die Private Equity Branche. Vor allem, wenn man so ein breites Mandat hat in dem Sinne, dass wir sektoragnostisch alle Themen angucken können, mit sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten arbeiten können, von kantigen Unternehmern bis zu sehr erfahrenen Managern, die sehr bunte internationale Erfahrungen haben. Da wird es nicht langweilig, ne? Das ist so. Und das makroökonomische Umfeld, das mikroökonomische Umfeld, alles im Wandel, alles verändert sich. Du musst immer versuchen, mit State of the Art zu sein, mit oben vorne an der Welle mitzuschwimmen, an der Spitze und damit du nicht abgehängt wirst. Ne? Das ist schon so. Und ich glaube, am Ende kann man wahrscheinlich ein gesamtes Berufsleben in der Branche verbringen, ohne auch nur einen Tag sich gelangweilt zu haben. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend und bin auch gespannt, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch bringen werden in meiner persönlichen Entwicklung und werde dann hoffentlich immer mal freudestrahlend zurückblicken und sagen, hat gepasst.
Also der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das
Ziel. Ja, ist schön. Letzte Frage, weil wir auch einige junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die mit Sicherheit auch in der Private Equity Branche mal interessiert sind. Was würdest du dem mitgeben, damit die genauso erfolgreich werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, heutzutage ist die Welt noch ein Ticken komplexer geworden. Ich meine, man lernt in der Uni sehr viel Theorie, sehr viel spannende Themen und ich kann mich nur erinnern, in meinem Studium hatte ich dann irgendwann mal einem Professor der BWL dann gesagt gehabt, der selber Bücher geschrieben hatte, jetzt mache ich mal eine Präsentation und jetzt zeige ich mal, wie es richtig gemacht wird, weil in den ganzen Büchern steht ja nur drin, man soll es richtig machen, aber nicht wie. Und ich glaube, das ist vielleicht so das große Learning, was mich die letzten Jahre auch geprägt haben. Es gibt einen unglaublichen Gap zwischen Theorie und Praxis am Ende. Es ist gut, Modelle zu können, ist gut, Finanzen zu können, ist gut, am Ende PowerPoint zu können. Das sind alles Werkzeuge, man muss aber verstehen, wie man sie einsetzt. Und da ist dann eher Problem erkennen, Lösung erkennen und das richtige Werkzeug anwenden wahnsinnig wichtig. Warum ich jedem jungen Menschen heute empfehlen würde, unabhängig von der Branche, also nicht mal Private Equity bezogen, zu versuchen, Herausforderungen aktiv zu suchen und aktiv auch, wie soll man sagen, auf Englisch, zu embracen in dem Sinne, weil man da am Ende wirklich daran wächst. Mhm. Man baut seine Resilienz auf, man baut sein Skillset auf, man wird einfach befähigt durch die Herausforderungen, durch die man gegangen ist, mehr zu leisten oder im Zweifel auch mehr Peace of Mind zu haben in dem Sinne, weil man einfach die Herausforderung besser meistern kann. Und ich glaube, das kann ich jedem empfehlen, vor allem in diesen Zeiten, die wir haben, vor allem vor dem Hintergrund der Komplexität. Und wenn man die Entwicklung anschaut, auch AI wird vermutlich die Arbeitswelt in einer gewissen Form verändern. Da wird es umso wichtiger sein, als Mensch im Berufsleben zu denken, klar zu denken, einzuwerten und Themen kreativ voranzutreiben, was ein Large Language Model einfach nicht machen kann am Ende. Wer weiß, in 2-3 Jahren kann vielleicht jedes AI-Tool am Ende irgendwie ein LBO-Modell basteln und dann braucht es vielleicht dieses Skillset nicht mehr zwingend. Ne? Mhm. Und einfach mal 3-4 Schritte vorausdenken und sich überlegen, wie kann ich ein bisschen besser werden, als ich gestern war.
Mhm. Also die Komfortzone proaktiv erweitern sozusagen, ja, und sich auch in Dinge mal reinstürzen, die sich vielleicht ein bisschen heiß anfühlen im ersten
Schritt. Am Ende alles, es braucht viel Erfahrung. Am Ende ist es, glaube ich, das Thema Erfahrung, es braucht viel Praxis. Man muss Themen tun, man muss sich da reinstürzen, nicht zu früh aufgeben. Und ich bin kein Fan von dem Spruch Never Give Up, weil es gibt natürlich Themen, da muss man sich sehr wohl als rationaler Mensch überlegen, macht denn das so noch Sinn oder reite ich gerade ein totes Pferd? Aber trotzdem vielleicht nicht ganz so früh aufzugeben und doch zu sagen, komm, ich stehe noch mal 2-3 Mal auf und ich probiere es. Und dann merkt man vielleicht auch selbst, wie man auf einmal doch mal immer schlagartig einen Hebel umgelegt hat und mal einen Step-Up gemacht hat im Skillset und in der Erfahrung oder im Mindset.
Super wertvolle Tipps, Julian. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll für alle, die ja zuhören. Ich habe auch noch mal was mitgenommen. Sehr, 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 sehr spannend. Von dem her, ja, ganz herzlichen Dank fürs Kommen, für deine Zeit und das sehr, sehr offene Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei sein wollt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Finance Data People. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.